голосис.
Компанго, зелені голоси.
Green voices.
Компанго.
Компанго.
Компанго, Green Voices.
Ihr hört Compango Green Voices bei den Freien Radios Berlin Brandenburg auf DAB+. Mein Name ist Dario und mit mir im Studio sitzen heute Nadia an den Reglern. Hallo Nadia.
Hallo zusammen.
Und als Gast im Studio ist bei uns Olja. Hallo Olja.
Hallo.
Heute ist ein besonderer Tag insofern, als dass wir ein Thema behandeln, das ich vor kurzem zum 40. Mal gejährt hat. Und zwar am 26. April, denn am 26. April 1986 explodierte im Atomkraftwerk in Pripyat ein Atomkern, was zur weltweit bekannten Nuklearkatastrophe von Tschernobyl führte. Am 26. April 2026 hat sich dies zum 40. Jahrestag gejährt. Dafür wollen wir auf das Thema ein bisschen näher eingehen. Wir haben dazu mehrere Beiträge vorbereitet, in denen Betroffene zu Wort kommen, unter anderem auch Menschen aus der Ukraine, die mit der Beseitigung der unmittelbaren Schäden der Katastrophe damals im Jahr 1986 und in der Folgezeit beschäftigt waren und die Konsequenzen dieser Katastrophe auch Jahrzehnte später noch spüren müssen. Außerdem, wie schon gesagt, ist Olja heute bei uns im Studio, denn wir möchten mit ihr über ein neues Projekt von Compango reden, und zwar über Reuse hoch 3. Wir fangen mit diesem Projekt heute an. Dazu lese ich einmal die Pressemitteilung vor, die Compango dazu vor kurzem veröffentlicht hat. Integration durch Umweltschutz. Gemeinsam für eine bessere Welt. Ukrainerinnen leiten Aktionswoche zum Thema Reuse und Abfallvermeidung in Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete. Der Verein Compango e.V. veranstaltet vom 18. bis 21. Mai die erste von drei Aktionswochen zum Thema Reuse in der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Berlin-Lichtenberg. Hier können ukrainische Neuberlinerinnen an 4 Seminartagen zu den Themen Ernährung, Abfall, Kleidung und Reparatur etwas über Abfallvermeidung und zirkuläres Wirtschaften lernen und, wenn sie möchten, gleich selbst aktiv werden. Zum Seminar gehören Exkursionen zu Berliner Organisationen. Dabei können die Seminarteilnehmerinnen Einblicke im Bereich Nachhaltigkeit erhalten und Kontakte knüpfen. Wer nach dem Seminar eine Hospitation in einer Berliner NGO machen möchte, wird von Compango dabei unterstützt. So viel zum Thema Reuse hoch 3. Das ist die Ankündigung. Wir laden nochmal herzlich alle dazu ein, sich daran zu beteiligen. Und wir haben heute Olja bei uns im Studio und wir werden ihr ein paar Fragen zu ihr stellen, zu ihrer Motivation, wie sie zu diesem Projekt gekommen ist und überhaupt zum Thema Reuse. Olja, erzähl uns, wer du bist, von wo du herkommst und was dein Beruf ist. Olja sagt, sie ist aus der Ukraine, sie hat zwei Söhne und sie hat in der Vergangenheit als Friseurin gearbeitet in der Ukraine. Kannst du uns erzählen, Olja, über deinen Werdegang in der Ukraine? Olja sagt, sie war in der Ukraine Mutter. Auch das ist ihrer Auffassung nach ein Beruf. Und sie war dabei, ihre Zukunft zu planen. Wo bist du jetzt und wie kannst du deine Erfahrung hier in Deutschland mit anderen teilen? Was können andere von dir lernen? Olja sagt, sie lebt mit ihrem jüngeren Sohn in Lichtenberg aktuell. Sie fühlt sich heute gut und führt ein angenehmes Leben. Das war allerdings nicht immer so, insbesondere in der Zeit unmittelbar nach ihrer Ankunft hier in Deutschland war das alles völlig anders. Sie beschreibt es als ein Leben im Vakuum. Sie konnte mit niemandem reden, hatte keine Ahnung, was um sie herum passierte und hat das alles nicht verstanden. Und was ihr aber geholfen hat, war der Gedanke, dass sie sich um ihren Sohn kümmern muss, der zu diesem Zeitpunkt noch sehr jung war, immer noch jung ist, damals noch keinen Schulabschluss hatte. Und ihr Ziel war es immer, ihrem Sohn zu helfen. Dabei hier sein Leben fortzusetzen, seine Ausbildung zu machen. Und das ist auch die Erfahrung, die sie mit anderen teilen kann und bei denen sie anderen Mut machen kann. Olja, es geht in diesem Projekt ja um also Reuse hoch 3, um Inhalte wie Umwelt, Natur, Kreislauf und Klimaschutz. Was für eine Beziehung hast du zu diesen Themen? Ich übersetze. Olja hat auf die erste Frage geantwortet, dass sie schon, dass Themen wie Umweltschutz, Naturschutz etc. sie schon in der Ukraine sehr berührt haben. Das hat unter anderem damit zu tun, dass sie quasi auf der Dacia ihrer Großeltern aufgewachsen ist, wo man so ein bisschen Subsistenzwirtschaft betrieben hat, eigenes Gemüse, eigene Pflanzen angebaut hat und in einem sehr engen Kontakt mit der Natur stand. Und sie sagt, dass es ihr schon damals im Herzen wehgetan hat, wenn Leute ihren Müll in die Umwelt geworfen hat, dass das etwas ist, was sie stört und woraus sie Motivation schöpft. Und auf meine Frage, ob sie denkt, dass das Thema Umweltschutz auch für ukrainische Geflüchtete hier in Deutschland ein Thema ist, antwortet sie, ja, das denkt sie schon. Es ist natürlich nicht das absolute Herzensthema, weil es vielleicht nicht die unmittelbaren Bedürfnisse berührt. Aber dadurch, dass jetzt in der Ukraine gerade wirklich auch regelrechte Umweltkatastrophen stattfinden, ist es ein Thema, das Ukrainer auch hier in Deutschland sehr wohl auf dem Schirm haben. Olja, ich danke dir für deine Antworten. Das wäre sehr spannend. Ich wiederhole nochmal für alle unsere Hörerinnen und Hörer, insbesondere natürlich auch für die ukrainischen Zuhörerinnen und Zuhörer, dass der Workshop, das Projekt Reuse hoch 3 mit Ukrainerinnen vom 18. bis 21. Mai in die erste von 3 Aktionswochen startet und das in diesem Zusammenhang in der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Berlin-Lichtenberg Workshops stattfinden und alle herzlich eingeladen sind, sich daran zu beteiligen. Wir machen nun eine kurze Musikpause, bis wir zum nächsten Thema gehen. Alle, die jetzt gerade auch in Berlin zuhören, werden vielleicht auch etwas bedrückt sein. Wir hatten in der vergangenen Woche wunderbares Wetter und wir waren alle der Hoffnung, dass es jetzt endlich Sommer wird. Und diese Woche ist ein kleiner Dämpfer, aber wir sollten uns davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und um vielleicht uns ein bisschen inspirieren zu lassen, was noch vor uns steht, hören wir Summertime aus der Oper Porgy and Bess von George Orwell in der Ausführung von Ella Fitzgerald und Louis Armstrong.
Thank you. jump and the curtain is high.
Und wir sind zurück im Studio mit Ola, unserem Gast heute, die uns ein bisschen was über Reuse hoch 3 erzählen. Ola, kannst du uns ein bisschen über deine Erfahrungen mit diesem Projekt berichten? Ola sagt, sie hat schon sehr viel Zeit mit diesem Reuse-Projekt verbracht und ihre Erfahrung ist, jetzt, also ihre Schlussfolgerung ist, dass es ihr sehr gut gefällt, wie man hier in Deutschland mit Dingen umgeht, die einen umgeben, egal was es ist, sei es Essen oder auch Gebrauchsgegenstände, dass die Leute dazu tendieren, die Sachen nicht einfach wegzuschmeißen in die Natur, dass Dinge repariert, wiederverwertet werden und dass es auch Möglichkeiten gibt, beispielsweise Müll zu trennen und so weiter, in den, also Dinge in die dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen. Ich würde nun weitergehen zur zweiten Hälfte unserer heutigen Sendung, dem zweiten Thema, und zwar der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, dem 40. Jahrestag. Ich werde dazu zunächst einmal eine Presseschau vorlesen, die das Projekt Ukraine verstehen des deutschen Thinktanks Zentrum Liberale Moderne zusammengestellt hat. Sie gibt einen Überblick darüber, wie das Thema 40. Jahrestag Tschernobyl in der ukrainischen Presse verhandelt wurde. Am 26. April erinnerte die Ukraine an den 40. Jahrestag der Explosion im Kernkraftwerk Tschernobyl, im Land meist Tschernobyl-Katastrophe genannt. Das Unglück verseuchte weite Landstriche und machte sie unbewohnbar. Zugleich deckte es organisatorische Schwächen der Sowjetunion und die moralische Krise ihrer Ideologie auf. Der Staat ignorierte Warnzeichen und räumte das Ausmaß der Katastrophe erst Wochen später ein. Ukrainische Medien blicken auf den Reaktorunfall zurück und beleuchten die Folgen, die er bis heute hat, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Wie LB anhand inzwischen freigegebener KGB-Berichte zeigt, verursachte die schlechte Bauqualität des Kernkraftwerks Tschernobyl schon Jahre vor der Explosion Störfälle, die im abgeschotteten Sowjetsystem jedoch nie jemand ernst nahm. Zitat: Im Februar 1979 trat die erste Störung auf. Der automatische Schutzmechanismus sprang an und schaltete den ersten Reaktorblock ab. Niemand kam zu Schaden. Es gab lediglich zu wenig Strom im Land, worüber man die KGB-Zentrale in Kiew informierte. Im Juni desselben Jahres folgte die zweite Störung, ausgelöst durch eine undichte Stelle. Der Geheimdienst meldete den Vorfall dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Ukraine, die den Bericht ignorierte. Der erste Störfall, der auch für das Personal des Atomkraftwerks hätte gefährlich werden können, ereignete sich am 19. und 20. April 1981. Aus einer Rohrleitung des ersten Reaktorblocks trat radioaktives Wasser aus und verseuchte 180 Quadratmeter Boden. Doch auch darauf erfolgte kaum eine Reaktion. Zwischen der Inbetriebnahme des Kernkraftwerks 1977 und der des dritten Reaktorblocks im Dezember 1981 gab es im AKW Tschernobyl 29 Notfallabschaltungen. Darüber wurden zahlreiche Berichte verfasst, die allesamt folgenlos blieben. Selbst die Mess- und Kontrollgeräte, hieß es, hätten nicht funktioniert, sodass sich die Strahlenbelastung nicht korrekt messen ließ. Gleichzeitig begann die Leitung des Kernkraftwerks, in einem mit radioaktiven Nukliden verseuchten Kühlteich Fische zu züchten und diese sogar an Menschen in der Region Kiew zu verkaufen. 1982 ereignete sich im Kraftwerk Tschernobyl ein Unfall, den man als letzte Warnung vor der großen Explosion betrachten kann. Als der Reaktor des ersten Blocks nach einer Generalüberholung am 9. September wieder hochgefahren wurde, gelangten wegen einer unvorhergesehenen Unterbrechung des Startvorgangs radioaktive Stoffe in die Umwelt. Die Strahlenwerte auf dem Kraftwerksgelände überschritten die zulässigen Grenzwerte um ein Dutzendfaches, in umliegenden Städten und Dörfern sogar um das Hundertfache. Konsequenzen zog daraus niemand. Liga warnt, die Reste des verunglückten Reaktors würden im Krieg erneut zu einem Sicherheitsrisiko. Zitat: Das Gebiet Tschernobyl steht heute nicht mehr nur für eine Tragödie in der Vergangenheit, sondern könnte auch Auslöser einer neuen werden. Über die Reste von Reaktor Nummer 4, in denen noch hunderte Tonnen radioaktiver Stoffe lagern, fliegen regelmäßig russische Drohnen und Raketen. Durch einen Treffer, ob gezielt oder versehentlich, könnte sich die Katastrophe wiederholen, die einst radioaktiven Niederschlag über ganz Europa brachte. Wenn eine Rakete oder Drohne den Schutzmantel trifft und der Sarkophag einstürzt, werden hunderte Tonnen radioaktiver Staub freigesetzt, der aufsteigt, eine Wolke bildet und sich überall hin verbreitet, sagt der Generaldirektor des Kraftwerks Tschernobyl, Serhii Tarakanow. Die Ukrainska Pravda schildert am Beispiel von Natalia Khodemchuk, der Witwe des ersten Tschernobyl-Opfers, wie sich die Katastrophe von 1986 und Russlands Angriffskrieg überlagern. Nach der Reaktorexplosion zogen viele Kraftwerksmitarbeiterinnen nach Kiew in Wohnhäuser, die eigens für sie bereitgestellt wurden. Im vergangenen November traf eine russische Kamikaze-Drohne eines dieser Häuser und zerstörte mehrere Wohnungen. Die 74-jährige Khodemchuk erlitt schwerste Verbrennungen und starb später im Krankenhaus. Natalia und Valeri trafen sich in Pripyat. Er arbeitete im Kernkraftwerk, hatte als Kesselmaschinist angefangen, sie verkaufte Essen in der Kantine, in die er mittags ging. Sie verliebten sich, heirateten, 1975 erhielten sie eine geräumige Wohnung, sie zogen zwei Kinder groß. Valeri machte sich für die Nachtschicht fertig. Im Fernsehen lief ein Film über eine Vernunftehe. Ich umarmte ihn und fragte, ob er mich aus Liebe geheiratet habe. Er lächelte und sagte, natürlich aus Liebe, erinnerte sich Natalia. Es war das letzte Mal, dass sie ihn sah. Valeris Tante, die Künstlerin Maria Primatschenko, widmete ihrem getöteten Neffen ein Bild, einen fantastischen blauen Vogel mit ausgebreiteten Flügeln. Dieser Vogel fliegt, sucht seinen Mann, doch er ist nirgends. Sein Körper wurde über die ganze Ukraine verstreut, steht in der Bildunterschrift. Vielleicht hat der Vogel seinen Mann jetzt gefunden. Dies war die Presseschau des Projekts Ukraine verstehen zum Thema des 40. Jahrestags von Tschernobyl, bereitgestellt auf der Website des Zentrums Liberale Moderne. Wir machen nun weiter mit Beiträgen, die direkt daran anschließen, was wir hier gerade schon in der Presseschau gehört haben. Denn unsere Redakteurinnen Svetlana und Sophia haben Interviews geführt mit Personen, die betroffen waren vom Reaktorunglück 1986, sowie auch mit Personen, die als Liquidatoren gearbeitet haben. Wir hören jetzt einen Beitrag von Svetlana.
Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl zählt zu den tragischsten Katastrophen der Menschheit. Viele Leute starben bei der Explosion, etwa 4000 Menschen starben wegen der Strahlenkrankheit. Viele Personen, die damals in Tschernobyl-Zone arbeiteten, starben auch später an den Folgen der verschiedenen Krankheiten. Die Katastrophe von Tschernobyl verursachte Krankheiten wie Krebs, Mutationen, Unfruchtbarkeit und andere. Die Strahlung breitete sich dann über die Zone hinaus aus. Die Tschernobyl-Katastrophe kann man mit dem aktuellen Krieg in Russland vergleichen. Viele Menschen verloren nicht nur ihre Gesundheit und Angehörige, sondern auch ihr Zuhause. Tausende Tragödien, tausende zerstörte Leben. Und auch 40 Jahre später bleibt dieser Schmerz bei vielen Ukrainern und Ukrainerinnen. Leider sind die meisten Liquidatoren gestorben und können uns daher nicht direkt über die Ereignisse der Liquidation auf dem Reaktor berichten. Viele Menschen können jedoch von ihren damaligen Verlusten und den Folgen der Katastrophe erzählen. Heute möchte ich Ihnen die tragische Geschichte von Tanja Tereschenko erzählen. Aufgrund des Krieges in der Ukraine lebt Tanja in Berlin. Vor der Reaktorkatastrophe lebte sie in Pripyatje, einer kleinen Stadt für die Arbeiter des Atomkraftwerks Tschernobyl. Tanja leitete eine Tanzgruppe und war glücklich, doch dann wurde ihr Leben zerstört. Trotzdem fand sie die Kraft, anderen zu helfen, kehrte sie in die Sperrzone von Tschernobyl zurück, half bei der Evakuierung und arbeitete als Kellnerin in einer Kantine. So hören wir uns nun die Geschichte von Tanja.
Доброго дня!
Guten Tag. Erzählen Sie unseren Zuhörern bitte etwas über sich. Sie haben in Pripyat gearbeitet und können sich wahrscheinlich an viele wichtige Dinge erinnern. Wann und wie haben Sie von der Explosion im Reaktor erfahren? War Ihnen bewusst, wie gefährlich das war? Was haben Sie und Ihre Angehörigen überlebt?
Вітаю. Мене звати Таня Терещенко. Я львів'янка.
Hallo, mein Name ist Таня Терещенко. Ich komme aus Lviv. Ich habe die letzten 25 Jahre in Kiew gelebt und gearbeitet. Im März 2022 kam ich nach Berlin, bin also seit 4 Jahren hier. Wann habe ich von der Reaktorkatastrophe erfahren? Am 26. April 1986 endete mein Urlaub. Und ich sollte eigentlich nach Pripyat zurückkehren, um wieder zu arbeiten. Leider fuhren die Busse nach Pripyat nicht, angeblich wegen eines Unfalls auf der Brücke. Ich ging zum Fahrhafen, kaufte mir eine Fahrkarte und fuhr nach Tschernobyl. Ich traf dort einen Mann aus dem 4. Block des Atomkraftwerks Tschernobyl. Er musste ebenfalls zur Arbeit. Wir gingen in ein Verwaltungsgebäude ein, wo wir einen Militär sahen, der laut stark telefonierte. In dem Raum kochte ein Aluminium-Tauchsieder, das Wasser lief bereits über. Ich ging hin und schaltete ihn aus. Daraufhin beachtete uns der Militär und fragte, wer wir seien, woher wir kämen und was wir hier machten. Wir erklärten ihm, wer wir sind. Zu diesem Zeitpunkt ging ein Mann im Trainingsanzug in das Büro hinein und stellte sich als Leiter des örtlichen Verteidigungsvereins vor. Er sagte, wir würden die Nacht bei ihm verbringen und am frühen Morgen mit dem Schiff oder dem Dampfer nach Kiew zurückkehren. In seinem Haus sah ich seine Mutter. Sie weinte und packte ihre Sachen. Dann sagte der Mann, dass wir nicht nach Pripyat zurückkehren können, weil Pripyat wegen der Katastrophe geschlossen ist. Wir blieben die ganze Nacht dort und mir wurde bewusst, dass ich mein Leben verloren hatte. Wir hatten damals keine Handys, um Freunde oder Kollegen anzurufen. Wir hatten nur unsere Ausweise und Rucksäcke. Wir halfen dann Kindern, Schwangeren und älteren Menschen beim Einsteigen in die Dampfschiffe. Später kamen wir mit einer Rakete nach Kiew, wo ich meine Mutter anrief und ihr sagte, dass ich noch lebte. Am Bahnhof traf ich meinen Freund Sascha, der ein Leiter einer Diskothek war. Damals arbeitete ich im Kulturpalast als Leiterin einer Tanzgruppe für Jugendliche. Wir beschlossen, seinen kleinen Sohn zu seiner Mutter nach Poltawa zu bringen. Danach kehrten wir nach Polisja zurück. Polisja war eine kleine Stadt, in der sich alle Organisationen und die Mitarbeiter des Atomkraftwerks versammelt hatten. Wir lebten dort 2 Wochen. Ich half in der Küche als Kellnerin und brachte den Liquidatoren Essen. Verstanden wir, was vor sich ging? Ja, mein Freund hat mir schon alles erklärt, was Strahlung ist. Aber wir blieben. Ich wollte die Freundinnen aus meinem Team wiedersehen. Damals wurden die Leute einfach in einen Bus gesetzt und irgendwohin gebracht, oder Einheimische nahmen sie bei sich auf. Als wir in der Kantine arbeiteten, sah ich jeden Tag die Augen der Menschen, die gerade zu Mittag aßen und nicht wissen, ob sie am nächsten Tag wiederkommen. Für mich war es ein Kriegszustand. Dann bekamen wir Dokumente auf einem einfachen Blatt Papier, dass wir in Pripyat waren, und ich kehrte nach Lviv zurück. Wie hat die Tschernobyl-Katastrophe Ihr Leben und das Leben Ihrer Angehörigen beeinflusst? Wie hat die Katastrophe von Tschernobyl mein Leben und das meiner Angehörigen beeinflusst? Glücklicherweise waren meine Angehörigen nicht betroffen. Meine Mutter wurde fast ergraut, während sie auf meine Heimkehr wartete. Eines Tages wurde ich erwachsen und verstand, dass die Welt in einem Augenblick zerbrechen kann. Ich habe auch Ungerechtigkeit gesehen, wenn gesunde Männer mit gefälschten Dokumenten vorzeigten, dass sie Liquidatoren seien, um Sozialleistungen zu beziehen. Ich wurde reifer, vielleicht manchmal auch zynisch. Die Zeit heilt keine Wunden. Doch es gab zahlreiche Interviews und Organisationen, die den Menschen Tribut zollen, die Welt gerettet haben. Dokumentarfilme sind erschienen, interessante Ausstellungen wurden eröffnet, die diese Ereignisse beleuchten. Nicht nur die Arbeit der Liquidatoren wird thematisiert, sondern auch die Arbeit von Feuerwehrleuten, Polizisten, Ärzten. Gezeigt wird das Leben von Menschen, die ihr Zuhause verloren und deren Angehörige, insbesondere Kinder, an der Strahlenkrankheit starben. Und schließlich wurde das Leben ganz normaler Menschen gezeigt, das durch Schnitzalter der Einwohner von Pripyat lag bei 26 Jahren. Wie sich alles veränderte, wie Leute ihre Angehörigen, ihre Arbeit, ihr Zuhause verloren, das ist mir sehr wichtig.
Оце дуже важливо для мене.
Чи доводилось вам тоді спілкуватися? Haben Sie damals mit den Liquidatoren gesprochen? Können Sie sich erinnern, welche Tragödien die Menschen damals erlitten haben? Was hat Sie am meisten beeindruckt?
Зрозуміло, Світлана. Ні, в мене серед знайомих...
Ich hatte keine Freunde im Atomkraftwerk, weil ich mit Leuten aus der Buchhaltung oder dem Kulturpalast zusammengearbeitet habe. Aber die Dichterin Lubow Sirota hat mit mir gearbeitet. Und ihr Sohn hat viele Reisen nach Pripyat organisiert und besitzt viel Material über die Stadt. Auch sein Freund Mikhailo, der Fotoreportagen anfertigte, starb viel zu früh an den Folgen einer Strahlenbelastung. Ein Mitglied unseres Vokalinstrumentalensembles Pulsar verlor seine kleine Tochter. Es war eine Tragödie für die Betroffenen. Ich denke, die Tragödie bestand auch darin, dass Ereignisse viele Jahre verschwiegen wurden. Der Dokumentarfilm, den Mikhailo über den Zustand der Liquidatoren gedreht hatte, die in den ersten Tagen hohen Strahlendosen ausgesetzt waren, wurde in Slavutic erstmals 2014 gezeigt. Ich war bei der Premiere. Es war eine Tragödie. Dutzende Dörfer verschwanden, unter Sand begraben. Viele Menschen, darunter Kinder, erkrankten. Die Tragödie war, dass die Menschen an einer Parade in Kiew teilnehmen mussten. Die Partei behauptete, die Parade müsse stattfinden. Die Partei sorgte nicht um die Menschen, Kinder und Jugendlichen. Die Menschen, die zum Atomkraftwerk gingen, dachten über keine Heldentat. Sie erwarteten keine Medaillen, Wohnungen oder höhere Gehalte. Sie wollten einfach nur das Problem sofort lösen, so viele Menschen und Länder wie möglich retten. Niemand dachte an die vermeintliche Heldentat. Diese Ingenieure, Bauarbeiter, Feuerwehrleute verstanden damals, was geschah. Die Tragödie war, dass damals niemand den Feind sah. Jetzt sieht man ihn, sein Gesicht, seine Kleidung. Er ist ein Lebewesen wie du, aber er ist der Feind. Und damals im übertragenen Sinne sah niemand die Strahlung. Als erste Bilder von schrecklichen Verbrennungen erschienen, verstanden wir, was Strahlung ist. Als dann Freunde an Strahlenkrankheit und Krebs starben, wurde uns bewusst, dass diese Tragödie uns und die Menschheit noch lange begleiten wird. Ich weiß nicht, ob unsere Feinde es verstehen werden, aber sie nehmen es jetzt nicht seriös an.
Ніхто, я маю на увазі наші вороги, вони не сприймають це все серйозно.
Ich möchte hinzufügen, dass die Katastrophe von Tschernobyl nicht nur die Liquidatoren und die Bewohner der Tschernobyl-Zone, sondern auch die Einwohner von Kiew und anderen Regionen betraf. Kiew liegt ca. 100 Kilometer von Tschernobyl entfernt. Und natürlich war auch meine Familie betroffen. Meine Eltern, mein jünger Bruder und ich nahmen an der Demonstration am 1. Mai teil. Krebs ist mittlerweile in vielen Regionen der Welt verbreitet. Und es ist schwer zu sagen, wie viel die Strahlung speziell zur Sterblichkeit in Kiew beigetragen hat. In meiner Familie starben mein jüngerer Bruder, mein Vater, meine Großmutter und mehrere andere Verwandte an Krebs. Auch meine beste Freundin und ein Freund starben an Krebs. Mein Onkel war Liquidator nach der Tschernobyl-Katastrophe. Ich weiß, dass er vom Wehrdienst zur Arbeit gezwungen wurde. 3 Monate lang arbeitete er dort als Fahrer. Leider hat er nie darüber gesprochen. Er starb auch recht jung. Ich glaube, jeder Kiewer könnte etwas über die Ereignisse von Tschernobyl-Katastrophe erzählen. Nun empfehle ich Ihnen, sich ein weiteres Interview mit der Kiewer Einwohnerin Anna anzuhören. Добрый день. Расскажите,
Guten Tag. Könnten Sie bitte Ihren Namen sagen? Woher sind Sie und wie lange in Berlin leben?
Я Анна.
Mein Name ist Anna. Ich bin in Kiew geboren und 70 Jahre alt. Ich bin im März 2022 nach Berlin gezogen.
Можете вы вспомнить события?
Können Sie sich an die Ereignisse des Tages erinnern, an dem sich die Nuklearkatastrophe ereignete? Wie und wann haben Sie davon erfahren? Am 27. April 1986 kursierten Gerüchte am Arbeitsplatz, dass im Atomkraftwerk Tschernobyl einen schweren Unfall gab. Die Betriebsleitung meldete dies nicht, die offiziellen Informationen wurden nur nach Mai-Feiertag gemeldet. Am 1. Mai wurden Menschen zu Demonstrationen gezwungen. Erst am 4. Mai wurden die Nachrichten über den schweren Unfall, die Explosion in Tschernobyl, gesagt. Anschließend wurden im Fernsehen Aufnahmen von Journalisten gezeigt.
Скажите,
war Ihnen in diesem Moment bewusst, wie gefährlich Strahlung ist?
Первый момент, конечно, нет.
Zuerst natürlich nicht, doch später, nachdem wir gezwungen waren, mit den Kindern zu demonstrieren, begannen die Leute zu sagen, es sei ernst, sie müssten Jod einnehmen, sich weniger draußen spazieren gehen und die Fenster geschlossen halten. Nach dem am 4. Mai bekannt gegeben wurde, dass es sich um einen schweren Unfall handelte, gab das Gesundheitsministerium verschiedene Empfehlungen für die Kiewer Bevölkerung heraus. Was genau waren diese Empfehlungen?
Jod pit,
Jod viel Wasser trinken und Säfte. Когда вы узнали и gab es Panik, als die Menschen von der Explosion erfuhren? Was haben Sie damals getan?
Ничего мы не предпринимали.
Wir haben nichts unternommen. Alles war wie immer. Wir gingen zur Arbeit, brachten die Kinder zur Schule und in den Kindergarten. Alles lief weiter, als wäre nichts geschehen. Nur die Schulen kündigten ab dem 8. Mai an, dass die Kinder am 10. Mai abgeholt würden. Die Schulen organisierten uns zum Zugwaschen. Wir gingen zum Bahnhof und wuschen die Waggons zusammen mit der ganzen Schule und mit anderen Schulen, die Kinder nach Kharkiv transportieren sollten. Die Schüler wurden evakuiert. Die kleinen Kinder im Kindergartenalter jedoch aus irgendeinem Grund nicht. Ich habe meinen Sohn erst Ende Mai, als ich Urlaub bekam, evakuiert. Ich brachte ihn nach Karelien, nach Petrozavodsk. Möglicherweise war er als Kind radioaktive Strahlung ausgesetzt. Er starb mit 45 Jahren an Krebs. Die Katastrophe von Tschernobyl könnte zum Krebstod einige meiner Verwandten beigetragen haben. Mein Mann, meine Schwiegermutter, ihre Schwester, ihre Nichte und Nichtestochter starben alle an Krebs. Viele Arbeitskollegen, darunter auch junge Frauen unter 30 Jahre alt, starben an Krebs.
Das war der Beitrag von Svetlana. Sie interviewte Tanja, die 1986 in der Folgezeit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl als Liquidatorin in der Todeszone unterwegs war. Außerdem führte sie ein Gespräch mit Anna, die Zeitzeugin ist und persönlich von den unmittelbaren und den Spätfolgen der Reaktorkatastrophe betroffen war. Wir haben nun noch einen weiteren Beitrag vor uns, den unsere Redakteurin Sophia aufgenommen hat.
Am 26. April jährt sich die Katastrophe von Tschernobyl. Ein Ereignis, das sich tief in das kollektive Gedächtnis eingebrannt hat. Auch Jahrzehnte später löst der Name dieses Ortes starke Bilder und Gefühle aus. Verlassene Häuser, stille Straßen, eine Natur, die sich ihren Raum zurückerobert. Doch was genau empfinden Menschen heute, wenn sie an Tschernobyl denken? Ist es Angst oder vielleicht auch eine unerwartete Ruhe? Im ersten Interview spreche ich mit einer Person darüber, welche Bilder sofort im Kopf entstehen, wie sie sich das heute Leben dort vorstellen und ob Tschernobyl vielleicht sogar eine tiefere symbolische Bedeutung hat. Außerdem geht es um die Frage, ob sich die Natur ohne den Menschen wirklich erholen kann. Und was wir daraus lernen können.
Ich war selbst noch nicht geboren, aber meine Eltern waren damals Kinder und haben das alles miterlebt. Sie haben ungefähr 400 Kilometer von Tschernobyl entfernt gelebt. Deshalb ist das Thema für mich nicht nur Geschichte, und ich glaube, für viele Ukrainer fühlt sich diese Geschichte auch noch irgendwie persönlich an. Wenn ich an Tschernobyl denke, stelle ich mir vor allem verlassene Orte vor, zum Beispiel Pripyat, wo einfach alles stehen geblieben ist. Und gleichzeitig denke ich an diese unsichtbare Gefahr, also Strahlung, die man nicht sieht, aber die trotzdem da ist. Der Ort wirkt auf mich eher beängstigend, aber auch ruhig. Also so eine komische Mischung. Einerseits weiß man, was dort passiert ist, und andererseits stelle ich mir vor, dass es dort heute einfach sehr still ist, weil keine Menschen mehr da sind. Ich denke, dass es dort heute kein normales Leben mehr gibt. Natur, Tiere und Pflanzen. Und ja, die Natur kommt zurück, aber die Städte bleiben noch leer. Und ja, werden vielleicht leer sein. Interessant finde ich auch, dass rund um Tschernobyl viele Geschichten entstanden sind, teilweise auch fast mystisch. Und sogar in meiner Schulzeit gab es Ausflüge dorthin. Das fand ich schon irgendwie komisch, weil es ja kein normaler Ort ist. Seit ich davon gehört habe, denke ich ein bisschen anderes über die Natur. Man sieht, dass sie stark ist, aber auch, wie schnell der Mensch großen Staaten anrichten kann. Ich glaube, die Natur kann sich teilweise selbst erholen, wenn der Mensch weg ist. Aber ja, manche Dinge bleiben einfach kaputt. Für mich hat das Ganze auch eine Bedeutung. Es zeigt, dass man nicht alles unter Kontrolle hat und dass Fälle große Folgen haben können. Und ja, das Thema interessiert die Menschen bis heute, weil es real ist und weil so etwas wieder passieren könnte. Und ja, ich denke, wir können daraus lernen, vorsichtiger zu sein und mehr über die Konsequenzen nachzudenken.
Während viele von uns Tschernobyl nur aus Erzählungen kennen, gibt es Menschen, die die Zeit selbst erlebt haben. Für sie ist es nicht nur Geschichte, sondern persönliche Erinnerung. Meine zweite Gesprächspartnerin war damals Studentin. Sie erinnert sich nicht an einen einzelnen Moment, in dem alles klar wurde. Vielmehr war es ein langsames Begreifen, begleitet von Unsicherheit und Informationen. Der Alltag lief zunächst ganz normal weiter, obwohl sich im Hintergrund bereits eine Katastrophe abspielte. Erst mit der Zeit wurde deutlich, wie ernst die Lage wirklich war. In diesem Interview geht es um diese leise, fast unsichtbare Veränderung, wie es war, in einem System zu leben, in dem Informationen begrenzt waren, wie Menschen reagieren und wie dieses Ereignis die eigene Sicht auf die Welt bis heute beeinflusst hat.
I was a student at that time, quite young, still studying and not really thinking about such landscape dangers. Life at normal, full of everyday routine, studies, friends and plans for the future. It's strange to think how quickly everything can change without even realizing it in the moment. To be honest, there was no clear moment. Information didn't come suddenly or openly. At first, there were just small hints, rumors, something felt of, but no one explained anything directly. It was more like a slow realization rather than a single shocking announcement. I was just living a normal student life, going to classes, meeting friends, following my usual routine. Nothing felt unusual at first. That's what makes it so unsettling now. Such a huge disaster happened, but for us, the day began like any other. As a student, you trust the system around you. You don't question things too deeply. You just follow what you are told. There was a sense of structure and order, but also a lack of real understanding. We didn't feel informed, more like we were just part of something bigger without knowing the truth. At the moment, no, I didn't understand how serious it was. It became clear much later when more information started to appear and people began to talk openly. Only with time did the scale of the tragedy truly sink in. People were confused more than anything else. There wasn't open panic because there wasn't clear information. Some were worried, some tried not to think about it, but overall there was a strange mix of uncertainty and sadness. It was definitely confusion. We didn't have enough information at all. There were many unanswered questions, and it felt like something important was being hidden. That uncertainty was probably one of the hardest parts. Looking back, I think it changed the way I see the world. It made me more cautious, more critical about information, and more aware that not everything we are told is complete or true. It also left an emotional trace, a sense of how fragile life can be, even when everything seems normal.
Doch, wir nehmen, wie Tschernobyl heute eigentlich war. Vor allem diejenigen, die die Katastrophe nie selbst erlebt haben. In diesem Interview steht genau diese Perspektive im Mittelpunkt. Es geht um Wissen, Erinnerung und die Rolle von Tschernobyl in der heutigen öffentlichen Diskussion. Welche Bilder haben sich besonders angeprägt? Warum beschäftigen uns diese Themen auch Jahrzehnte später noch so stark? Und welche Bedeutung haben die Menschen, die damals vor Ort lebten, für unser heutiges Verständnis der Ereignisse? Außerdem sprechen wir darüber, ob Tschernobyl in Schule und Medien ausreichend thematisiert wird oder ob es mehr Raum braucht, um auch kommende Generationen für die riesigen und langfristigen Folgen solcher Katastrophen zu sensibilisieren.
I would assess my knowledge of Chernobyl disaster quite average. I know the date, I know what happened basically, I know the horrible consequences, but I wouldn't say I am an expert in this topic. The information that stayed most in my memory is the consequences of the disaster. I remember even in some Scandinavian countries there were children who were born quite with lots of traumas and disruptions to the body. So it's horrible experience, and also all these photographs of the post-event consequences, such like all the houses with all the houses which were left by the people, the quite weird animals, and the mutation which happened to these animals. I would say also some books like Stalker, like the games as well. I think it just because it's the Russia right now, it occupied the Zaporizhia atom station as well. And I think it could be kind of similar consequences if the world wouldn't stop. The importance of such strategy is really on table, as it should be with the Holodomor and stuff like that, which was hidden in the years of history by the Russian government, but right now it should be more open to the young generation, I would say. I would find beauty there. It's definitely, I really regret I didn't have time to visit it, but I think it's really bad in terms of the radiation level, in terms of that it's lost city of Pripyat. So yeah, not ideal situation, I would say. None. I don't know anyone. I just know that some of my friends were in charge of dealing with the circumstances, and they were gladly okay in terms of health, but nothing more. I think it's just the matter of not only Ukrainian history but worldwide history, because it impacted so many countries around, and I think we're still dealing with the consequences of such disaster. Even I feel some disruptions in my house. I think it impacted even the children of our parents, so me and my generation. So yeah, it should be covered more, and I think it should be developed more for the younger generation.
Doch Tschernobyl ist nicht nur eine Frage von Wissen oder Erinnerung. Es sind vor allem die persönlichen Geschichten, die dieses Ereignis wirklich greifbar machen und ihm ein menschliches Gesicht geben. Eine solche Geschichte hören wir jetzt. Es ist die Stimme eines Zeitzeugen, der die Katastrophe nicht aus der Distanz kennt, sondern sie als junger Mensch selbst erlebt hat. In einer Zeit, in der das Leben äußerlich noch völlig normal weiterging, während im Hintergrund bereits etwas Unfassbares geschehen war.
I was 20 at the time, still a student thinking about ordinary things, studies, friends, plans for the future, and so on. My family was living in Katyuzhanka, not so far from Chernobyl. That day didn't feel different at all. It's strange to remember how normal everything seemed while something so serious had already happened. I later found out that at the very moment of the explosion, my family was outside, walking in the garden, planting potatoes, and so on. It was a completely ordinary spring day. No one knew anything. People were walking, talking, living their normal lives. And even after, nothing changed immediately, because no one understood what had really happened. At first, there was no clear understanding. No one came and said directly what was going on. It was more like small things, whispers, rumors, a feeling that something wasn't right. People were talking, but no one really knew anything for sure. That uncertainty was probably the most uncertain part. For my family, it was the same. Life continues as usual in the beginning. There were daily routine walks home, conversation with neighbors, but slowly worry started to grow. Information was unclear, sometimes even contradictory. There were no real instructions, no sense of how serious the situation actually was. What I remember most is this strange contrast. It was spring, the weather was calm, everything looked peaceful. And at the same time, there was sometimes invisible in the air. Sometimes you couldn't see or feel, but somehow knew it was there. Years later, we began to understand the consequences more clearly. Many people from the village started to get seriously ill. On the street where my mother lived, more and more people of her generation began to die from cancer. It became something people could no longer ignore. It's a difficult thought, but it shows how deeply this event affected people's lives, even many years later. At the time, residents of the village received financial support that people called caffeine money as a form of compensation and to help them deal with the health consequences. But of course, no money could really change what had already happened. This time, the understanding came, not immediately, but gradually. And with this, that came a different way of looking at these things. It made me more cautious, more aware that nothing is always said openly. It also left something deeper, an understanding of how fragile normal life can be. When I think about that place today, I immediately see silence. Not just quiet, but a different kind of silence. Nature has taken over again, which is both beautiful and unsettling. It feels like a place where time stopped, but at the same time, something continues. For me, Chernobyl is a reminder about responsibility, about trust, and about how important it is to understand the consequences of our actions. Because sometimes the biggest changes happen when everything seems completely normal.
Am Ende bleibt Tschernobyl mehr als nur ein Ort auf der Landkarte. Es ist eine Erinnerung an das, was geschehen ist und an das, was niemals vergessen werden darf. Die Stimmen aus den Interviews zeigen, wie unterschiedlich Menschen dieses Ereignis wahrnehmen. Als persönliche Erfahrung, als historisches Wissen oder als stille, fast unwirkliche Vorstellung. Und doch verbindet sie alle eine gemeinsame Frage, was wir daraus lernen können. Vielleicht liegt genau darin die Bedeutung von Tschernobyl heute. Nicht nur zurückzuschauen, sondern bewusster in Zukunft zu gehen. Denn die Geschichte ist nicht abgeschlossen. Sie wirkt weiter. In unserem Denken, in unseren Entscheidungen und in unserem Umgang mit der Welt.
Und wir sind wieder im Studio. Ihr hört Compango, Green Voices, auf Freie Radios Berlin-Brandenburg bei DAB+. Mein Name ist Dario. Und unsere Sendung heute war dem Thema 40. Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl gewidmet. Wir hörten zwei Beiträge von unseren Redakteurinnen Sophia und Svetlana, in der sie mit direkt Betroffenen, mit Personen, die mit der Beseitigung der Folgen der Reaktorkatastrophen beschäftigt waren, gesprochen haben, aber ebenso mit der Generation der Nachgeborenen, die mit den Spätfolgen der Nuklearkatastrophe leben muss, die bis heute spürbar sind. Außerdem hatten wir in der ersten Hälfte unserer Sendung Ola bei uns, die uns etwas über das Projekt Reuse hoch 3 erzählt hat. Ein Projekt, das übrigens mit freundlicher Förderung durch die Stiftung Naturschutz Berlin bedacht ist. Das war unsere Sendung für heute. Bis zum nächsten Mal.